Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Schön, dass du da bist. Heute muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, wir reden von Seefahrern im 16. und 17. Jahrhundert. Also als die Seefahrer das erste Mal so richtig weite Strecken gemacht haben im 15., 16., 17. Jahrhundert, da ist was ganz Komisches aufgetreten. Sie sind mit genug Proviant losgefahren und dann, je länger sie unterwegs waren, haben sie plötzlich geschwollenes Zahnfleisch und Zahnfleischbluten gekriegt und Geschwüre an den Beinen, die nicht mehr heilen wollten, so offene Geschwüre. Und dann sind sie irrsinnig schwach und erschöpft geworden und irgendwann sind sie daran gestorben, an dieser sehr mysteriösen Krankheit. Aber sie hatten eigentlich genug Kalorien. Also sie haben sie nicht verhungert, sie haben nur irgendeine Krankheit entwickelt. Und dieser Krankheit hat man dann den Namen Skorbut gegeben. Und erst 300 Jahre später, 1932 nämlich, ist es gelungen zu beweisen, dass Skorbut einfach nur Vitamin C-Mangel ist. Weil wenn du Vitamin C zu wenig kriegst, dann stirbst du daran. Und damit man weiß, wie dramatisch das war für die Seefahrer, ich habe im Internet recherchiert, ich bin keine Historikerin, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber die Zahl, die ich gesehen habe, ist, dass ca. 2 Millionen Menschen zwischen 1600 und 1900 an Skorbut gestorben sind. Und dass es angeblich die häufigste Todesursache für Seefahrer war. Also nicht Sturm und Kampf oder irgendwelche anderen Krankheiten oder Unfälle. Die alle zusammengenommen haben weniger ausgemacht als die Todesfälle von den Menschen, die an Skorbut gestorben sind. Und es wäre sehr einfach zu lösen gewesen, wenn sie irgendwas mitgehabt hätten, was Vitamin C enthalten hätte. Da ist man dann irgendwann draufgekommen, wir wissen heute, es ist einfach ein Vitamin C-Mangel. Aber wenn du eben zu wenig Vitamin C bekommst, dann stirbst du daran. Und das ist das, was ein essentieller Nährstoff ist. Also essentiell heißt, wir müssen es mit der Nahrung kriegen, weil wir sonst sterben. Und ich bin mir nicht sicher, weil wir reden heute endlich über euer Lieblingsthema, wo ich ganz viele Fragen gekriegt habe, über Omega-3. Und Omega-3 und Omega-6 sind die sogenannten essentiellen Fette. Und essentiell ist eben nicht nice to have und es wäre schon ganz hübsch, wenn du es hast, das ist gut für die Haut, sondern es ist genauso essentiell wie Vitamin C. Und wie das Thema so aufgekommen ist, das war ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, da habe ich mit einer Freundin geredet und sie hat mir erzählt, was sie gekocht hat. Und dann sagte sie so, ja, aber für meinen Sohn habe ich was anderes gemacht, weil der isst ja keinen Fisch. Und dann ist mir das irgendwie so durch den Kopf gegangen. Später dann denke ich mir, okay, der isst keinen Fisch, aber woher kommt denn sein Omega-3? Und weil eben Omega-3 ein essentieller Nährstoff ist, den brauchen wir. Den brauchen natürlich vor allem auch Heranwachsende und Jugendliche. Es ist allgemein so, ihr wisst ja, ich rede ganz selten über Einzelnährstoffe. Also ich rede nie über Magnesium oder Calcium oder Eisen oder solche Dinge. Ich rede eher über die Makros, also Fett, Eiweiß oder Kohlenhydrate, weil es ist so, wenn man sich ausgewogen und vielseitig ernährt und ein Allesesser ist, also nicht irgendwelche Nahrungsmittelgruppen komplett streicht, dann muss man sich eigentlich nur um die Makros kümmern und um die Qualität der Nahrungsmittel, dann kriegt man eigentlich alle Nährstoffe, die man braucht. Man muss sich nicht einzeln um Kalium oder Calcium oder Magnesium oder solche Dinge kümmern. Es gibt eben ganz, ganz wenige Ausnahmen in unserer Ernährung, die problematisch sein könnten. Und es ist, wenn man in Österreich und im Süden von Deutschland und vielleicht in der Schweiz lebt, Selen, weil wir haben sehr selenarme Böden überhaupt in Europa. Aber bei uns in dieser Gegend vor allem auch Jod, weil wir auch sehr jodarme Böden haben. Im Norden von Deutschland zum Beispiel haben die damit gar kein Problem, die haben sehr jodreiche Böden. Und wir haben eben sehr jodarme Böden und Mineralien sind nur im Nahrungsmittel, wenn sie im Boden waren. Und deswegen haben wir dann eben zu wenig Jod in unseren Nahrungsmitteln. Und das ist der Grund, warum in Österreich zum Beispiel Salz jodiert wird, damit wir diesen ganz wichtigen, essentiellen Nährstoff über Salz kriegen. Und Omega-3, über das wir heute reden, ist eben auch so essentiell. Und das ist auch etwas, was so in unserer Ernährung sonst, wenn wir nicht fetten Fisch essen, gerne zu wenig vorkommt. Und es gibt für praktisch jeden Nährstoff irgendwelche verschiedenste Quellen. Also wenn wir sagen, jemand braucht mehr Eisen. Klar, rotes Fleisch ist bekannt dafür. Rotes Fleisch hat besonders viel Eisen, das besonders gut aufgenommen werden kann. Aber Eisen gibt es in anderen Lebensmitteln auch. Also das kannst du genauso pflanzlich essen. Es gibt es in Fisch und in Milchprodukten. Eisen ist in vielen Sachen drinnen. Sag mal, du magst keinen Brokkoli, ist es überhaupt kein Problem. Aber wenn du überhaupt kein Gemüse hast, dann haben wir ein Problem, weil da eine gewisse Nährstoffgruppe dann zu kurz kommen würde. Und das Gleiche ist mit dem Fisch. Wenn du sagst, okay, ich mag keinen Lachs, überhaupt kein Problem. Aber die gesamten Fische zu streichen, da könnte es mit dem Omega-3 dann ein bisschen eng werden. Und das wäre ich dann auch noch ein bisschen zu erklären, wie man das abdeckt und wo man sonst noch herkriegen könnte. Also Omega-3 ist genauso essentiell wie Vitamin C. Aber wofür brauchen wir es eigentlich? ganz, ganz wichtig ist Omega-3 für unser Gehirn. Also die Trockenmasse unseres Gehirns besteht zum überwiegenden Teil aus essentiellen Fetten und ist ganz wichtig nicht für den Aufbau des Gehirns, sondern auch für die Funktion. Für eine schöne Haut ist Omega-3 ganz wichtig, für unseren Blutdruck. Es reduziert Triglyceride. Die IGA hat mir eine Frage geschickt, wie sie HDL erhöhen kann. Mit mehr Omega-3 zum Beispiel erhöht man HDL, also das ist das gute Cholesterin. Alle Zellen brauchen Omega-3 für die Funktion der Zellmembran und überhaupt für die gute Funktion. Und wenn es jede Zelle braucht, dann ist es oft so, dass es dann auch Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Und das hat es auch. Ist auch ganz wichtig für die Entwicklung des Fötus im Bauch der Mutter. Unsere Stimmung wird von Omega-3 beeinflusst, kann auch auf Depressionen Einfluss haben. Unser Immunsystem braucht Omega-3, weil es entzündungshemmend ist. Also für die Kontrolle von Entzündungen im Körper wird es ganz dringend gebraucht. Bei Asthma spielt es eine Rolle, bei Diabetes. Es reduziert das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkt, und Hirnschlägen und auch bei Prostatakrebs soll es involviert sein. Also ihr seht schon, überall im Körper wird Omega-3 gebraucht. Deswegen ist es ja essentiell. Aber wie viel braucht man und woher kriegen wir das? Man sagt, man braucht so ungefähr 1,5 Gramm am Tag, also 7-10 Gramm in der Woche. Es ist eine optimale Versorgung. Manche sagen, das Minimum ist 250 Milligramm. Ja, also das ist die untere Grenze. Bei 250 Milligramm sind wir ungefähr bei 2 Gramm pro Woche. Aber auf jeden Fall brauchen wir das doch regelmäßig für unsere Gesundheit. Weil es essentiell ist, heißt nicht nur, dass es wichtig ist, es heißt, wir müssen es essen. Wir können es nicht selber aus anderem basteln. Aber gehen wir mal eure Fragen durch. Susi Sonnenschein hat mir eine Frage geschickt. Und zwar, liebe Sascha, eine ganz andere Frage. Bezüglich Omega-3 wird ganz oft auf den Lachs hingewiesen. Ich folge dir schon länger und weiß, dass du den Lachs empfiehlst. Ist es nicht so, dass Lachs sehr belastet ist? Überwiegt hier der gesundheitliche Vorteil? Ich weiß, hin und wieder darf man alles. Welche Alternativen gibt es hier? Gerne auch heimischen Fisch. Und die Clara hat eine ähnliche Frage. Hallo, welcher heimische Fisch außer Karpfen hätte denn genügend gesunde Fette? Lachsforelle vielleicht. Liebe Grüße. Also ihr seht schon, wir reden hier dauernd über den fetten Fisch. Ja, fetter Fisch, da ist besonders viel Omega-3 drinnen und im Meeresfisch mehr als im Süßwasserfisch. Ja, und je fetter ein Fisch ist und Lachs ist halt recht fett, umso mehr von dem guten Zeug ist drinnen. Die Susi hat da schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Unsere Meere haben natürlich auch Schadstoffe inzwischen und Mikroplastik und Schwermetalle und Fische, die darin schwimmen, die können dann belastet sein. Und jetzt ist es so, dass je höher ein Fisch in der Nahrungskette ist, also ein Raubfisch wie ein Thunfisch, der frisst ja viele, viele, viele kleine Fische im Laufe seines Lebens. Und dieser kleine Fisch hat ein kleines bisschen zum Beispiel Quecksilber drinnen, aber wenn der Thunfisch viele, viele, viele von diesen Fischen isst, hat er das gesamte Quecksilber von denen in seinem Körper gespeichert. Und deswegen, je höher ein Fisch in der Nahrungskette ist, umso eher und umso stärker ist er belastet. Und ich sage nicht nur zufällig Quecksilber, das ist eines der Schwermetalle, mit denen die dann belastet sind. Und deswegen sollte man eher kleinere Fische essen, eben Makrele, Sardine, Sardellen, so in der Richtung. Gerade eben Thunfisch wird wirklich nicht empfohlen, vor allem nicht für Schwangere. Die sollen ihn wirklich meiden wegen der Schwermetalle. Mikroplastik ist überall auf der Welt und bei allem, was wir essen, ein Problem. Es ist auch im Meer, wie wir wissen, es ist auch in den Fischen, aber nicht scheinbar im essbaren Anteil. Also ich habe eine Untersuchung gesehen, da haben sie gesagt, ja, es sind kleinste Mengen drinnen, aber im Vergleich zu dem, wo es überall drinnen ist, sind es wirklich kleinste Mengen. Also der essbare Teil des Fisches, den wir essen, der ist nicht stark belastet. Man sagt auch, dass Antibiotikarückstände drinnen sein können, wenn es aus der Zucht ist. Aber das Wichtigste ist, wir wollen fetten Fisch aus der niedrigen Nahrungskette und Thunfisch eher vermeiden. Wie schaut es jetzt mit Süßwasserfisch aus? Süßwasserfisch muss man mal in zwei Gruppen einteilen. Also einmal haben wir die Raubfische wie Forelle und Saibling oder die Lachsforelle. Und das sind ja Raubfische, das heißt, die würden ja in der Wildnis von anderen kleinen Lebewesen leben. Und die werden dann oft mit Fischmehl gefüttert. Und Fischmehl kommt aus dem Meer. Und das heißt, wenn es jetzt um Umweltschutzgründe geht, um Klimagründe oder Meeres, also wir wollen den Fischbestand schützen, dann ist die Fischmehlverfütterung keine ideale Sache, weil wir noch immer Ressourcen aus dem Meer dafür entnehmen. Es gibt scheinbar auch Zuchten, die inzwischen mit Getreide und Soja arbeiten. Das Problem für unsere Gesundheit dabei ist, nicht, dass es schädlich ist, gar nicht, aber Getreide und Soja hat eher Omega-6 und dann hat dieser Fisch auch mehr Omega-6 als Omega-3, Und wir wollen eigentlich das Omega-3. Es gibt natürlich auch Pflanzenfresser. Der berühmteste für uns, den die meisten kennen, ist der Karpfen. Aber es gibt auch andere wie Rotfeder und so weiter. Das ist natürlich eine ganz tolle Alternative, weil die eben kein Fischmehl brauchen. Grundsätzlich ist es so, dass Süßwasserfische weniger Omega-3 enthalten als Meeresfische. Man kann so ungefähr sagen, ein Süßwasserfisch, auch ein fetter Süßwasserfisch, enthält so viel Omega-3 wie ein magerer Meeresfisch. Aber es ist eine gute Alternative und wir können das auf jeden Fall, sollten wir vermehrt einbauen. Was heißt jetzt 1 bis 1,5 Gramm pro Tag auf die Woche? Wie kriege ich mein Omega-3? Wie viel Fisch wäre das? Das sind 1 bis 2 Portionen Fisch, möglichst fetter, pro Woche. Das sagt auch die DGE. Die sagen eben auch selbst, und das ist ganz wichtig, das war die Frage von der Susi, selbst wenn der Fisch belastet ist, überwiegt der gesundheitliche Vorteil. Also selbst wenn du damit ein bisschen Schwermetalle quasi mitessen musst, der gesundheitliche Vorteil mit jetzigem Wissensstand und jetzigem Stand der Forschung überwiegt noch immer. Müssen wir schauen, was mit den Meeren passiert. Mit Ausnahme vom Thunfisch und Schwangeren, den sollen die wirklich nicht essen, weil der so belastet ist. Und grundsätzlich sollte jetzt hier Thunfisch sowieso auch nicht schwangere Menschen seltener essen. Also Thomas sagt, ich möchte vorausschicken, dass ich gesunde Öle, Nüsse, Mandeln und Samen in ausreichenden Mengen zu mir nehme. Auch fetten Fisch, wie von mir beschrieben, esse ich so oft als möglich. Manchmal ist Letzteres aber schwer umzusetzen. Ich habe ein Konservenprodukt, Makrelenfilets im eigenen Saft, auf dem Markt gefunden. Wenn ich es aufs Brot esse, kommt ein ordentlicher Schluck Olivenöl dazu. Meine Frage, spricht etwas dagegen, Fisch aus Dosen für eine gute Omega-3-Versorgung zu nutzen? Nein, spricht überhaupt nichts dagegen. Das ist eine sehr gute Lösung. Es gibt ein paar Dinge, die ich dazu sagen möchte. Also, er sagt, Makrelen im eigenen Saft. Ich hoffe, die sind nicht im eigenen Saft, was immer Makrelensaft wäre. Ich glaube, das wäre dann Blut, aber okay. Ich glaube, es ist in Wasser eingelegt, aber wie immer das auf der Packung heißt. Grundsätzlich sind die in Wasser eingelegt, in Öl oder in irgendwelchen Soßen. Gibt's Fischdosen meistens, ja. Und jetzt ist es so, dass die Omega-3-Fette, sind ja Fette, sind natürlich deswegen nicht wasserlöslich, was ja Fette nicht sind. Das heißt, wenn es in Wasser eingelegt ist, so wie in seiner Dose, dann bleiben die Fette im Fisch und lösen sich nicht ins Öl hinein. Wenn du aber eine Fischdose hast, die in Öl eingelegt ist, dann lösen sich ein paar Omega-3-Fette, gehen dann ins Öl über. Und wenn du das Öl dann nicht mit isst, weil man es wegschüttet, was man meistens macht, dann gehen die verloren. Also wenn du es in Öl eingelegt kaufst, ist es besser, dann müsstest du das Öl mitessen. Wenn du das nicht vorhast, ist es besser, du kaufst sie in Wasser. Wenn sie in Öl sind und es ist zum Beispiel Sonnenblumenöl sehe ich recht oft, das ist ein Omega-6-haltiges Öl, dann ist da viel Omega-6 und das geht wiederum in den Fisch. Also dann hat man ein schlechteres Omega-6-zu-3-Verhältnis, weil zu viel Omega-6 im Verhältnis zu Omega-3, erkläre ich gleich noch, ist nicht so ideal. Wenn es aber Olivenöl ist, das ist da quasi neutral, dann hat man nicht zu viel Omega-6. Trotzdem, es geht noch immer das Omega-3 ins Olivenöl verloren. Wenn ihr das nicht mitesst, ist es besser, ihr kauft es in Wasser. Was ist mit diesen Soßen? Der Tomatensoße, Currysoße, was immer. Schaut euch einfach die Zutaten an. Wenn die Zutaten normale Zutaten sind, die wir immer haben, wo man sagt, wir brauchen kein Chemielabor, sondern wir machen es halt aus normalen Gewürzen und Tomaten und solchen Sachen, überhaupt kein Problem. Auch wenn da ein bisschen Fett drinnen ist, weil da esst ihr jetzt die Soße mit. Das heißt, alles, was von Omega-3 vom Fisch in die Soße gegangen ist, esst ihr mit und damit habt ihr alles drinnen. Wo ein Problem ist bei Dosen, ist nicht die Fischkonserve, sondern das Prinzip der Konserve. Und zwar deswegen, weil die modernen Dosen, die wir haben, sind ja innen mit Plastik überzogen. Das sind immer die, die man nur so aufreißen kann und nicht einen Dosenöffner braucht. Die sind scheinbar eher, wurde mir gesagt. Bin ich keine Expertin. Und dadurch, dass das drinnen eben ein Kunststoffüberzug ist, Kunststoff ist vor allem, wenn man in Kontakt mit Fett kommt, lösen sich die sogenannten endokrinen Disruptoren. Das sind eben Weichmacher vereinfacht ausgedrückt, also die Stoffe, die drinnen sind im Plastik, damit es zu Plastik wird, die lösen sich dann sehr schnell raus und gehen in dieses Öl über. Und damit habt ihr dann diese endokrinen Disruptoren, das sind Stoffe, die unsere Hormone im Körper stören, die habt ihr dann auch im Nahrungsmittel drin. Und das ist bei jeder Konserve ein Problem, aber vor allem, wenn es in Fett eingelegt ist, also bei Fischkonserven in Öl. Das Problem würde man komplett umgehen, wenn sie in Glas eingelegt sind. Ich finde leider bei uns immer nur Thunfisch in Gläsern. Also gerade Makrele oder Sardinen oder solche Sachen finde ich nie in Gläsern. Das finde ich eine totale Marktlücke. Ich hoffe, das kommt bald, weil das wäre einfach viel besser von der Seite der endokrinen Disruptoren her. Ich habe vorher schon gesagt, Mikroplastik im Fisch selber ist nicht das Problem, sondern eher, weil die Dose das ein bisschen mitbringt. Also die Sonnenblume habe ich besprochen, eher in Wasser oder in Soße, außer ihr esst das Öl mit. Aber der Günther sagt, mir schmecken leider die fetten Fischsorten wie Lachs gar nicht. Dafür liebe ich Kabeljau und Thunfisch ungefähr einmal die Woche. Auch gebe ich gerne auf meine fast täglichen Paprikastücke kleine Mengen Hanföl und Kürbiskernöl. Ist das ein ausgewogenes Verhältnis? Es spielt darauf an, auf das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Aber was wir uns heute anschauen, wäre das genug Omega-3? Jetzt haben wir das Problem, Günther, dass du den fetten Fisch nicht magst. Der Thunfisch sehr mager ist und Schwermetalle mitbringt. Und wenn er mager ist und kein Fett hat, dann hat er auch kein Omega-3, weil Omega-3 ist ein Fett. Den sollte man eher seltener essen. Das gleiche Problem hat der Kabeljau. Auch der ist sehr, sehr, sehr mager. Also leider hast du dir genau die ausgesucht, die zu wenig Fett mitbringen. Kann man das jetzt pflanzlich ausgleichen? Jetzt haben wir bis jetzt nur über Fisch geredet, also über die tierische Seite der Omega-3s. Es gibt ja auch pflanzliche Omega-3s. Und da muss ich ein bisschen ausholen und das erklären. Also die pflanzliche Form vom Omega-3, die heißt Alpha-Linolensäure, ALA, die kann der Körper aber nur begrenzt für gewisse Sachen verwenden. Es hilft unserer Haut und solchen Sachen, aber fürs Gehirn, für die Nerven, Immunsystem, Entzündungssenkung brauchen wir eine andere Form. Ich nenne sie immer vereinfacht die tierische Form, weil ALA praktisch nur pflanzlich vorkommt und eben dann DHA und EPA praktisch nur tierisch, sehr vereinfacht ausgedrückt. Und jetzt könnten wir ALA essen und dann könnten wir es umwandeln. Und es sind mehrere Umwandlungsschritte. Und das Problem dabei ist, dass diese Umwandlung im Körper unglaublich ineffizient abläuft. Die braucht verschiedene Mikronährstoffe, dass sie funktioniert, wie Zink und Magnesium und B6 und so. Aber sie wird blockiert von Koffein, von Alkohol, von viel Omega-6, das sind also Pflanzenöle meistens, von Insulin, von Stress. Und sie wird immer schlechter, je älter wir werden, und sie wird nochmal schlechter bei Frauen nach dem Wechsel. Diese Umwandlung ist so derartig ineffizient, dass man sagt, man braucht die 20- bis 100-fache Menge vom pflanzlichen Omega-3, um es in EPA oder DHA umzuwandeln. Das heißt, das bisschen Hanföl und was war bei dir? Hanföl und Kürbiskernöl, das du dir über den Salat oder deinen Paprika gibst, wird zu wenig sein. Ich habe mal irgendwann früher ausgerechnet, wir sind bei, glaube ich, 1,5 Litern pro Woche. Ja, das kann man nicht konsumieren und vor allem muss es erst einmal verbrennen, diese Kalorienanzahl. Also du kannst deinen Omega-3, EPA und DHA-Bedarf, den du hast, praktisch nicht über Pflanzenöle decken. Wo war sie, die Barbara? Die wollte es auch wissen, Kürbiskernöl, also Kernöl. Sie liebt es, was ist damit? Und grundsätzlich ist der Omega-3 drinnen, aber das Hanföl zum Beispiel hat ungefähr 25% ALA. Ja? Also ein Viertel vom Hanföl ist dieses gute Omega-3. Das wir dann zwar schlecht umwandeln, aber es ist trotzdem nützlich. Aber beim Kernöl ist nur ungefähr 2% drinnen. Und der Rest ist Omega-6. Jetzt habe ich gesagt, Omega-6 behindert die Umwandlung. Das heißt, dadurch, dass du das gegessen hast, hast du jetzt sehr viel Omega-6 und die Umwandlung wird noch schlechter. Also Kürbiskernöl ist keine gute Quelle, um dich mit Omega-3 zu versorgen. Es ist trotzdem gut und Pflanzenöle, auch Omega-6-Öle sind gesund. Ich möchte euch die nicht schlecht reden. Es ist nur, wir brauchen dieses Fischöl irgendwie. Wir brauchen Omega-3 in der richtigen Form und damit wird es nicht decken. Und dann sagen ganz viele, ja, aber okay, aber wie haben das die Leute denn früher gemacht, die kein Fisch kaufen? Gehabt haben und am Land waren und im besten Fall Kernöl gehabt haben, wieso sind die nicht an Omega-3-Mangel gestorben, ja, wie die Seefahrer an dem Vitamin-C-Mangel? Und es ist so, dass wenn wir Tiere artgerecht halten und sie auf der Weide sind und eben viel Grünzeug fressen können, das ist sogar mit Gras noch besser als mit Heu, also wir brauchen wirkliche Weidehaltung bei Rindern zum Beispiel. Auch bei Hühnern ist es so, dass wenn die draußen sind und die haben Grünzeug auch zum Picken, aber auch Würmer, also nicht nur einen Freilauf, sondern auch wirklich Grünfutter, dann hat das Fleisch oder die Eier haben wesentlich mehr Omega-3. Wesentlich mehr, es sind noch immer mikroskopisch kleine Mengen im Vergleich zum Fisch. Also es sind winzige Mengen. Das war so wie 0,1 Gramm oder solche Sachen pro 100 Gramm. Also da müsstest du kiloweise Fleisch essen, bis du an ein Stück Lachs herankommst. Aber es ist wahrscheinlich dieses Minimum, das uns geholfen hat, gerade diesen Bedarf zu decken, wo wir nicht an einem Mangel sterben. Aber mir geht es ja nicht darum, was musst du essen, damit du halbwegs über die Runden kommst, sondern mir geht es darum, was musst du essen, um lang gesund zu sein, um Energie zu haben, um dich wohlzufühlen, um geistig gesund zu bleiben. Und da wissen wir heute, dass einfach die Mengen, die wir brauchen, ein bisschen höher sind. Aber es ist ganz einfach, man kann sie mit 1 bis 2 Portionen Fisch pro Woche decken. Und ich weiß, manche sagen, ja, ich mag keinen Fisch. Und da kann ich immer nur sagen, wir essen das gerne, was wir oft essen. Es ist nicht so, dass wir das oft essen, was wir gerne essen, was man immer glaubt, sondern wir essen das gerne, was wir oft essen. Und das ist etwas, das heißt, man kann sich dran gewöhnen. Und dazu brauchst du nur einen Bissen mal kosten. Du musst nur hin und wieder mal doch einen Bissen abbeißen und runterschlucken. Also dich ein bisschen dazu zwingen vielleicht am Anfang. Und dann entwickelst du einen Geschmack dafür, weil der Körper dann lernt, hey, das sind nützliche Nährstoffe, das hat mich nicht vergiftet und es hat mir gut getan. Und du fängst dann an, das zu mögen. Und je öfter du das übst quasi, umso besser wird das. Genau gleich funktioniert es auch mit Kindern. Ja, auch Kinder müssen Geschmack erst lernen. Das heißt, geduldig bleiben, bloß keinen Zwang, aber immer wieder üben und anbieten, sodass es eben nicht dann heißt, der 15-Jährige isst leider keinen Fisch, der kriegt was anderes. Also, was machst du für eine gute Omega-3-Versorgung? Fisch essen, 1 bis 3 Mal pro Woche. Ob der heimisch ist oder ein Meeresfisch, ist von der Gesundheit her relativ egal. Den Thunfisch würde ich selten essen und vermeiden. Ich esse ihn auch hin und wieder, weil ich ihn gern mag oder mal beim Sushi dabei habe. Aber grundsätzlich ist es nicht der idealste Fisch dafür. Kleine Fische bevorzugen, die niedriger in der Nahrungskette sind. Fisch aus Dosen sind super, aus Glas sind sie noch besser. Pflanzenöle sind gesund. Ich möchte euch nicht das Kürbiskernöl und dieses Leinöl und Hanföl schlecht reden. Kaltgepresst ist immer besser. Sie liefern nur nicht die menschliche Form, die ihr dann braucht für die Entzündungshemmung. Aber die haben noch andere gute Eigenschaften, die für euch gesund sind. Nüsse und Kerne im Ganzen gegessen sind ganz, ganz wichtig. Das hat jetzt weniger mit Omega-3-Versorgung zu tun, aber man denkt dann immer, ach, die kann ich weglassen, weil es eh nicht umgewandelt wird. Nein, die liefern nicht nur gutes Eiweiß, gute Mineralien, Ballaststoffe, Nüsse und Kerne sind ganz, ganz wesentlich. Auch da mehrmals pro Woche eine Handvoll. Und, da war noch eine Frage von der Sonja. Habe ich das richtig verstanden, dass man zum Braten, das war eine Frage aus der letzten Fettfolge, zum Braten als erste Wahl Olivenöl verwenden soll und als erste Wahl bezüglich Omega-3 Walnussöl zum Salat? Wäre das ideal? Und zum länger anbraten zum Beispiel Butterschmalz. Also, länger und heiß anbraten, Butterschmalz oder Kokosfett, da hat sie absolut recht. Für alles andere ist die erste Wahl Olivenöl. Auch für den Salat, aber es spricht nichts dagegen, wenn du Walnussöl, Hanföl oder Leinöl oder Kürbiskernöl verwenden möchtest, weil, wie gesagt, lange besprochen heute, die Umwandlung ist nicht wahnsinnig gut, aber die Öle sind trotzdem nützlich. Ich sage es gleich, ich habe für alles zu Hause Olivenöl. Also, zum Braten Olivenöl, für den Salat verwende ich das auch, aber ist egal. Hauptsache, es ist kalt gepresst. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, ich mag keinen Fisch oder meine Kinder mögen keinen Fisch, wir haben viele Rezepte, die wirklich nicht nach Fisch so extrem schmecken, die wirklich anfängertauglich sind und sehr leicht gekocht sind. Wir haben fast 1000 Rezepte insgesamt in meiner Faustformel Foodplan App. Den Link gebe ich euch in die Shownotes. Das heißt, wenn dich das interessiert und du Ideen brauchst, wie du den Fisch deiner Familie oder dir selber näher bringst, dann schau dir das unbedingt an. Ich hoffe, das war jetzt mal ein grober Überblick über die Omega-3-Fette. Wenn ihr noch mehr Fragen habt oder überhaupt irgendwelche anderen Fragen, schickt sie mir an podcast@faustformel.com oder kommentiert, wo immer ihr das seht oder hört. Überhaupt lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal. Das hilft dem Algorithmus, dass noch mehr Leute von uns erfahren. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.